Ich möchte zunächst sagen, dass ich mich sehr über das Eingangslied freue. Ich habe es nicht ausgesucht, aber ich hätte es nicht besser aussuchen können, weil es unser Thema sehr schön einleitet. Man könnte es eigentlich jeden Sonntag singen, vom Text her, vom Anliegen her. Vielleicht habt ihr es im Gemeindebrief gelesen, was uns in den letzten Brüderstunden beschäftigt hat. Wir haben es da aufgeschrieben. Es ist unter anderem die Frage, wie werden wir eine anziehende Gemeinde? Wie werden wir wahrgenommen? Wie werden wir Licht in der Welt? Und wir haben als Antwort formuliert, wir wollen Beziehungen zu Menschen aufbauen und ihnen dienen, damit sie Jesus kennenlernen. Nun ist das keine neue Idee. Ihr werdet euch vielleicht fragen, was anderes haben wir ja nicht erwartet. Selbstverständlichkeiten. Das ist ja jedem Gläubigen gleichermaßen so aufgetragen. Der Herr Jesus selbst sagt es bei seinem Abschied: Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Wir wissen das alles. Wir wissen auch, dass man diesen Auftrag auf ganz unterschiedliche Weise ausführen kann. Ich will nur ein paar Beispiele sagen. Man kann durch finanzielle Opfer viel Gutes tun. Man kann helfen, dass andere gehen und diesen Auftrag ausführen, ist dann indirekt natürlich mitbeteiligt. Ein Missionar kann nicht hinausgehen, wenn niemand ihn finanziert. Das gilt im Inland und im Ausland, überall. Man kann auch missionarische Anliegen durch Gebet mittragen. Und auch hier muss man sagen, ohne Gebet geht es nicht. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Als Antwort auf das Gebet wird er wirken, wird er Frucht wirken. Man kann auch persönlich aktiv werden. Man kann durch ein Zeugnis oder durch Gespräch oder durch viele Gespräche anderen das Evangelium vom Herrn Jesus nahebringen. Da muss man natürlich vorher wissen, was man sagen will und sich ein bisschen eine Strategie zurechtlegen. Aber wir sollten alle vorbereitet sein, bereit sein auf den Moment, und uns führen lassen vom Herrn, wann er und wo er will. Ich lese uns einen Vers aus 1. Petrus 3. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung in euch. Und ein drittes dazu zum persönlichen Zeugnis. Es genügt nicht, vorbereitet zu sein. Es genügt nicht, den richtigen Moment und den richtigen Menschen zu erwischen. Wir wollen auch immer wieder uns sagen, es geht nicht aus eigener Kraft. Wir sind von ihm abhängig. Wir sind von seinem Geist abhängig. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr meine Zeugen sein. Ohne die Kraftwirkung dieses Geistes werden wir nicht zu furchtlosem und unermüdlichem Dienst fähig sein. Eine vierte Möglichkeit, wie man aktiv werden kann. Es gibt jede Menge technische Mittel. Man kann das Evangelium verbreiten durch Literatur, durch Traktate, durch die Medien, durch Weitergabe von Tonträgern, ein sehr weites Feld. Jeder kann sich hier einbringen, wo er es denn am besten kann, wo er die schönsten und die besten Möglichkeiten hat. Und Gott hat noch viele, viele andere Möglichkeiten. Einige von uns waren gestern noch auf der Sommerbibelschule. Solche Freizeiten sind zum Beispiel eine Möglichkeit. Andere wären ständige Arbeiten. Ich erinnere nur an die Diakonie, vielleicht auch an die Blaukreuzarbeit, an Dienste, an Kranken und Sterbenden und. Das alles gehört zum Dienst an den Menschen. Und wir haben ja gesagt, wir wollen den Menschen dienen, damit sie Jesus kennenlernen. Aber, wer es noch in Erinnerung hat, das war der zweite Teil des Satzes, was wir uns vorgenommen haben. Der erste Teil des Satzes war, wir wollen den Menschen dienen und dadurch anziehend werden. Eine anziehende Gemeinde werden. Eine Gemeinschaft, in die man gerne geht, in die es einen zieht. Und da, glaube ich, ist das bisher beispielhaft Aufgezeigte nicht so sehr geeignet, vordergründig jedenfalls nicht. Und die Frage ist, haben wir eigentlich alle Möglichkeiten, anziehend zu werden, ausgeschöpft? Gibt es da noch Reserven, die wir entdecken und vielleicht heben könnten? Und da wollen wir in dieser Stunde mal ein bisschen diesem Gedanken folgen. Sehr viel zur Einleitung. Auf meinem Schreibtisch lag eine Seite der Freien Presse. Meine Frau hat sie für mich dorthin gelegt. Mein Blick fällt sofort auf die großen Traueranzeigen. Dreimal der gleiche Name, dreimal unfassbar riesige schwarze Buchstaben. Ein tragischer Unfall, 10 Jahre jünger als ich. Der Vorstand, Betriebsrat, Belegschaft eines bekannten Chemnitzer Unternehmens geben das Ableben ihres vorbildlichen und beliebten Vorgesetzten bekannt. Der Aufsichtsrat betont das hohe soziale Engagement des Verstorbenen. Der Lions Club in Chemnitz trauert um eine wörtlich den Club prägende Persönlichkeit. Zusammen füllen diese Anzeigen ungefähr eine halbe Zeitungsseite. Nicht zu übersehen. Mir ist das Unternehmen gut bekannt. Ich hatte mit einem Vorgänger des Verunglückten auch schon persönlichen Kontakt. Und so denke ich ein wenig über das, was ich dort lese, nach. Und ich frage mich, wie wird man so ein beliebter Mensch? Noch dazu in so einer Position. Und ich gehe ein wenig der einen Anzeige nach und stelle fest, dass der Lions Club in Chemnitz, wie die anderen Clubs weltweit, soziale Projekte unterstützt, immer eher lokal, und lese auch von ihrem Motto. Und ihr Motto heißt, we serve, wir dienen. Das heißt, weltweit versuchen Männer in einflussreicher beruflicher Position, unabhängig von Politik und Religion, als Lions das Gute zu fördern, sich einzubringen mit ihren Möglichkeiten. Und vielleicht treffen ja die Schilderungen der offenen und ehrlichen Art und des hohen Maßes an Achtung, das sich der Verstorbene erworben hat, so wie es in den Anzeigen steht, wirklich zu. Und wir verlieren mit ihm wirklich einen Menschen, der nicht nur das eigene, sondern auch das Wohl der anderen im Blick hatte. Der anderen diente. Und sich dadurch einer gewissen Beliebtheit erfreute. Und nun, die Annoncen lassen keinen Zweifel, jemand, der viel Gutes tut, hinterlässt eine große Lücke. Bei der Lektüre dieser Zeitung denke ich an einen anderen Trauerfall, und den finden wir in unserer Bibel. Er ist viel älter, viel weniger spektakulär, aber doch ganz ähnlich. Es geht um das Ableben einer treuen Dienerin Und ich lese uns das Geschehen aus Apostelgeschichte 9, vom Vers 36 an bis zum Vers 43. Apostelgeschichte 9, ab Vers 36. In Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorkas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten, zögere nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen, und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt und viele glaubten an den Herrn. Es geschah aber, dass er viele Tage in Joppe bei einem Gerber Simon blieb. Soweit unser Text für heute. Und wir werden ihn auch nicht in allen Teilen gründlich behandeln können. Er nimmt uns mit, unser Text, in die Zeit der allerersten Gemeinden. Wir sind zur zeitlichen Einordnung ungefähr im Jahr 40 nach Christus. Also bevor der Apostel Petrus im Gefängnis war, das war ungefähr 44, bevor Paulus überhaupt aktiv wurde, das war 47, ungefähr 10 Jahre nach der Kreuzigung des Herrn, die messianischen Gemeinden in der Umgebung wuchsen und breiteten sich aus. Und sie waren damals gekennzeichnet durch ein sehr weitgehendes Miteinander und Füreinander. Von der Gemeinde in Jerusalem lesen wir aus dieser Zeit, Apostelgeschichte 4, Vers 34, denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Das ist klar, dass solche Gemeinden Zulauf haben, wo man weiß, da wird mir wirklich geholfen. Nicht nur geistlich, in meinen ganz alltäglichen Problemen. Dann beleuchtet unser Text aber, dass das keine gemeinsame Sache war, die von oben herab vielleicht angeordnet oder vorgeschlagen worden war, sondern dass es letztlich auf die Initiative Einzelner zurückging. Und wir lesen dann im nächsten Vers, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn brachte das Geld und legte es zu Füßen der Apostel nieder. Ein Einzelner hat gesagt, mein Acker ist mir nicht so wichtig wie das Wohl der Armen in der Gemeinde. Kann man darüber nachdenken. Es gibt auch die andere Sicht, die will ich nicht verschweigen. Später war in der Jerusalemer Gemeinde viel Not und der Apostel Paulus musste eine Geldspende nach Jerusalem bringen. Sie hatten ihre wirtschaftliche Basis tatsächlich verkauft. Ob das klug war, langfristig klug war, gehört jetzt nicht zu unserem Text. Aber ich will auf das Engagement der Einzelnen hinweisen. Barnabas tat, was er konnte und erhielt nichts zurück. Aber wir sehen im Folgenden auch andere Gemeindeglieder. Apostelgeschichte 5, Vers 1. Ein Mann mit Namen Hananias mit Sapphira seiner Frau verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Das an sich war auch nicht falsch. Falsch war aber, dass sie so taten und so redeten, als wäre das alles. Hananias und Sapphira wollten besser aussehen, als sie waren. Sie täuschten eine Frömmigkeit vor, die sie nicht lebten. Und sie wurden auf der Stelle von Gott gerichtet. Und ich bin Gott dankbar, dass er heute nicht mehr so eingreift. Wenn wir vielleicht unseren Geschwistern super Frömmigkeit vortäuschen oder Opferbereitschaft und unsere eigenen Schwächen verschweigen. Aber das führte mich zu der ersten Frage, die ich uns allen mal so stellen möchte. Könnte es sein, dass unsere fehlende Anziehungskraft durch unsere Ich-Bezogenheit verursacht wird? Anderthalb Tage Reisen von Jerusalem entfernt lag die Stadt Joppe. Joppe lag am Meer, am Mittelmeer, eine sehr alte Stadt. Sie gilt als die älteste Seestadt der Welt und hatte keinen eigenen Hafen. Die Schiffe mussten vor der Küste ankern und die Waren wurden dann von kleineren Booten übernommen und bis ans Land gebracht. Wer mal auf Helgoland war, der hat sowas möglicherweise gesehen. Schön, das Bauholz für den ersten und auch für den zweiten Tempel war auf diesem Seeweg vom Libanon über Joppe nach Jerusalem transportiert worden. Von Joppe übrigens floh auch Jona vor dem Herrn, nachzulesen in Jona 1. Später hieß die Stadt dann Jaffo, dann Jaffa. Heute ist Joppe ein Ortsteil der israelischen Großstadt Tel Aviv. Ganz offenbar gab es damals um das Jahr 40 herum schon eine funktionierende judenchristliche Gemeinde in Joppe. Und unser Text richtet unseren Blick auf eine Schwester dort, eine Jüngerin. Ihr Name, hebräisch Tabitha oder griechisch Dorkas, wenn wir es ins Deutsche übersetzen würden, würde das heißen Gazelle oder Reh. Die Bezeichnung, die unser Text für sie hat, Jüngerin, findet sich nur einmal im Neuen Testament und nur an dieser Stelle. Und wir wollen deshalb mal ein bisschen drüber nachdenken, was beinhaltet der Begriff Jünger oder Jüngerin Die ersten Verse, die wir gelesen haben, Apostelgeschichte 9, 36 bis 39 etwa, sagen vieles zu ihrer Person, zur Person der Tabitha und ihrem Leben als Christin. Sie richten unseren Blick auf ihre guten Werke. Gute Werke sind ja kein Kennzeichen der besseren Christen. Wir sind da alle gefordert. Wir haben das ja in der ersten Stunde schon gelesen. Da sagt der Apostel Paulus dem Titus: Ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, dass die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Wenn wir in der Fußnote nachlesen, da wird es sogar stehen, mit guten Werken voranzugehen. Also irgendwie die Ersten zu sein, die Initiative ergreifen, die loslegen ohne Sicherheit möglicherweise. Paulus lässt überhaupt keinen Interpretationsspielraum zu an dieser Stelle. Ich will, dass du darauf fest bestehst. Zum verbindlichen Glauben an Gott gehören gute Werke dazu. Der Gläubige wurde erlöst, um gute Werke zu bringen. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, euer Licht, und da bin ich wieder bei dem Anfangslied, soll leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Später schreibt Paulus, wir sind in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Oder 1. Korinther 15, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Viele verschiedene Möglichkeiten für gute Werke tun sich auf. Da kann jeder nach seiner Begabung, nach seiner Veranlagung, nach seinem Bekanntenkreis sich irgendwie einbringen. Es gibt keine Einschränkung oder Entschuldigung, tatenlos zu sein. Wir waren bei der Erklärung des Begriffs Jünger. Schon im Alten Testament habe ich einen Hinweis gefunden. Da lesen wir im Jesaja 50. Der Herr, Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Hören Jünger anders? Wie hören sie denn? Ich will uns als erstes sagen, Jünger hören nicht nur, sondern sie gehorchen auch. Und sie handeln dann im Interesse und im Dienst ihres Meisters. Im Neuen Testament finden wir die Johannesjünger, die ihrem Herrn, dem Johannes, treu blieben, als er im Gefängnis war, als er geächtet war, als man auf ihn mit Fingern zeigte und als es gefährlich war, sein Jünger zu sein. Und als der Johannes umgebracht worden war, gingen seine Jünger hin und begruben seinen Leib und erwiesen ihm die letzte Ehre, die ihm vom König verweigert wurde. Die Jünger Jesu waren im weitesten Sinn seine Anhänger, waren Menschen, die ihn als Lehrer anerkannten, die ihn ständig begleiteten auf seinen Wegen und die sich von ihm senden ließen. Wenn wir das zusammenfassen, dann würde ich das Wesen der Jüngerschaft so beschreiben: Es ist eine bedingungslose und eine uneingeschränkte Hingabe an den Herrn. Nach den Worten des Herrn Jesus kann nur der sein Jünger sein, der auch die nächsten Verwandten, ja sogar sein eigenes Leben nicht mehr liebt als ihn. Einer, der allem absagt, was er hat. Er muss sich selber verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen und sein Leben um Jesu Willen verlieren, um das wahre Leben, das wirkliche Leben nach unserem Tod zu finden. Nicht das Herr sagen macht den Jünger aus, sondern das Tun des Willens Gottes, der Gehorsam. Und wenn Jünger bei ihrem Dienst Einsamkeit oder Überlastung oder Widerstand und Ablehnung erfahren, dann ist es nicht unnormal. Ich lese uns ein wenig aus Lukas 10. Die Ernte ist zwar groß, aber die Arbeiter sind wenige. Da kann man sich vorstellen, dass da Doppelschichten fällig sind, wenn wenig Arbeiter sind. Vers 3, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Es ist nicht ungefährlich, Jünger Jesu zu sein. Von der Tabitha wird gesagt, sie war eine Jüngerin. Sie war eine gehorsame Jüngerin, eine Christin, die es lebte, was sie glaubte. Und sie folgte ihrem Herrn. Und wir haben gelesen, dass sie eine sehr aktive Mitarbeiterin war. Reich an guten Werken und Almosen. Sie war für viele eine Wohltäterin. Es berührt mich schön, wenn da dort steht, und alle Witwen waren da mit den Sachen, die sie genäht hatte. Die haben das nicht vergessen. Tabitha hatte offene Augen für die Nöte in der Welt, in ihrer Umgebung damals. Sie wusste, dass die Witwen die Bedürftigsten waren unter allen. Besonders dann, wenn keine erwachsenen Kinder da waren, die sie versorgen konnten. Denn nach dem Tod ihrer Männer lebten diese Frauen oft sehr zurückgezogen. Sie hatten keine Möglichkeit, ein eigenes Einkommen zu erzielen. Sie lebten von dem, was sie irgendwo geschenkt bekamen. Und wo keine Kinder waren, war die Not groß. Der Herr Jesus selber ordnete die Versorgungsfrage seiner offenbar verwitweten Mutter vom Kreuz aus, indem er diese Aufgabe seinem Jünger Johannes übertrug. Und ich erinnere an die allererste Zeit in Jerusalem, in der Gemeinde dort, wo man die Versorgung der Witwen als wichtige diakonische Aufgabe erkannt hatte. Und trotz aller Aufmerksamkeit hatte man die hellenistischen Witwen, also die ausländischen, die mit ihren griechischen Männern möglicherweise nach Jerusalem gekommen sind und dann Witwe wurden. Denen ging es noch schlimmer, weil sie nicht so sehr zum Volk Israel gerechnet wurden. Die hatte man einfach übersehen. Und als es den Verantwortlichen in der Jerusalemer Gemeinde bewusst wurde, da haben sie 7 Diakone berufen für diese Aufgabe. Können wir uns vorstellen, was das für ein umfangreicher Job gewesen ist? 7 Männer wurden dafür abgestellt. In so eine Mammutaufgabe eingebunden stelle ich mir die Tabitha vor. Von morgens bis abends war die zur Stelle. eigenes Leben wahrscheinlich keins. Dienst von früh bis spät. Rastlos arbeitend. Immer irgendwo geholfen und ermutigt. Eine echte Jüngerin. Weil sie ihren Heiland liebte, half sie, wo sie konnte. Später wird der Apostel Paulus nach Kolossae schreiben, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Da muss man sich fragen, was meint Paulus mit Vergeltung? Ein leichtes Leben etwa? Nein, auch für scheinbar unentbehrliche Jünger gibt's keine diesseitige Verheißung. Und ein vorbildliches Jüngerleben ist keine Garantie für dauernde Gesundheit und Wohlbefinden. Im Gegenteil, wir erleben viel zu oft, dass Gott treue Leute herausnimmt oder ihnen besondere Lasten auferlegt. Ich habe mich gefragt, ob die Tabitha vielleicht gar nicht gemerkt hat am Anfang, dass sie krank wurde. Sie war ja so beschäftigt. Unser Text berichtet ganz nüchtern, es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Da drängen sich immer die gleichen Fragen auf. Warum werden die besten Diener oft krank? Warum nimmt der Herr Geschwister zu sich, die noch so nötig gebraucht werden? Die immer gleiche Antwort ist, wir wissen es nicht. Aber der Herr weiß es. Wahrscheinlich hatte man in Joppe damals auch keine Antwort und hat sich gefragt, warum denn das? Wer soll denn jetzt die Witwen versorgen? Andererseits dienen ja oft gerade die misslichen Umstände dazu, das Evangelium zu verbreiten. Ich will uns einmal die Sicht des Gefangenen Paulus vorlesen. Philipper 1, Abvers 12. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, so dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Im weiteren Verlauf schreibt er, dass er nach seiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, in nichts zu Schanden zu werden, mit aller Freimütigkeit wünscht, dass Christus an seinem Leib groß gemacht wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Und dann schreibt er den Satz dazu, den wir uns am Grab oft sagen, das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Ja, wir dürfen Gott vertrauen, dass er keine Fehler macht. Seine Gedanken sind eben nicht unsere Gedanken. Und selbst der Tod ist nicht das Ende und nicht die Ausweg und Hoffnungslosigkeit, sondern unser eigentliches Ziel. Denn danach beginnt das wahre Leben, für das sich jeder Einsatz lohnt. Nun, vielleicht ganz unerwartet, vielleicht viel zu früh, war Tabitha an diesem Ziel angekommen. Und in der Offenbarung finden wir den Hinweis, dass sie von da an ruhen konnte von ihren Werken. Vielleicht hat ja gar nichts gefehlt dort an diesem Ziel. Aber in der Gemeinde, in Joppe fehlte sie sehr. Dort löste ihr Tod große Trauer aus und wir haben von einer Lücke schon gesprochen, die sie hinterließ. Man vermisste sie aufgrund ihres selbstlosen Dienstes so schmerzlich. Und die Witwen versammelten sich weinend. Und vielleicht wurde erst jetzt so richtig deutlich, was sie alles gemacht hatte in ihrem Leben. Wo sie überall aktiv war und wem sie alles Gutes getan hatte. Das war keine pathetische Totenklage, wie damals im Haus des Jairus, als so großes Geschrei war, weil es die Tochter gestorben war damals. Hier war eine echte Trauer. Hier war ein Verlust zu beklagen. Und da habe ich mich über die Verfahrensweise gewundert nach dem Tod. Normalerweise müssen ja Verstorbene unter den Bedingungen damals erst recht sofort bestattet werden. Aber die Tabitha legte man in das Obergemach, dort, wo die Sonne am meisten drauf schien, wo es am wärmsten war. Haben sich die Christen in Joppe bei diesem Vorgang an die beiden alttestamentlichen Begebenheiten erinnert, wo zweimal ein Junge im Obergemach niedergelegt wurde? Ihr könnt das zu Hause nachlesen. 1. Könige 17 war es der Sohn der Witwe in Zarpat und in 2. Könige 4 war es der Sohn der Schunamitin. Ich will jetzt das nicht weiter ausweiten. In beiden Fällen wurden die Propheten gerufen, einmal Elia und einmal Elisa. Und die beiden Söhne wurden jeweils wieder lebendig. Haben die Verantwortlichen in Joppe das in Erinnerung gehabt? Haben sie diese Hoffnung einfach in ihre Zeit mitgenommen und haben gesagt, wir werden sie nicht sofort bestatten? Weil der Herr helfen kann, weil sie es ihm zugetraut haben? Und sie erinnerten sich an die gute Gelegenheit, 18 Kilometer weg in Lydda war der Apostel Petrus und er hatte dort gerade den Aeneas geheilt, der 8 Jahre lang gelähmt war. Nun, umgehend wurden Boten nach Lydda geschickt, um den Apostel zu holen. Und sie sagten ihm, zögere nicht zu uns zu kommen, wir haben das gelesen. Und Petrus ging sofort mit. Sofort nach seiner Ankunft steht er in dem Gemach der toten Tabitha. Um ihn herum die Witwen mit den Kleidern in der Hand, ist schon geschildert worden. Ein wenig orientalisch mutet uns jetzt die Situation doch an. Bisschen ungewohnt für uns. So dass Petrus erstmal für Ruhe sorgen muss und er schickt sie alle raus. Dann kniet er nieder und betet. Und er spricht zu der Toten, keine Zauberformel, keine okkulte Beschwörung. Er führt kein neues Ritual ein. Er sagt ganz einfach das, was er von seinem Herrn gehört hat, damals im Haus des Jairus. Tabitha, steh auf. Und nun erwartet er im Glauben, dass Gott handelt. Der, der den Tod besiegt hat. Ihm überlässt er jetzt, ob er es tut oder ob er es nicht tut. Und wir haben gelesen, sie schlug ihre Augen auf und sie setzte sich auf. Er gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Die Auferweckung durch den Herrn Jesus geschieht nicht spektakulär, nicht medienwirksam und irgendwie beeindruckend. In aller Stille, durch demütiges Gebet. Ganz im Gegensatz zu den in unserer Zeit oft so sensationell präsentierten Heilungsveranstaltungen. Da sollten wir drüber nachdenken. Dadurch überlässt Petrus nämlich seinem Herrn, wie er reagiert. Er lässt den Druck der Öffentlichkeit raus. Und was der Herr Jesus entscheidet, das ist dann in Ordnung. So ein Geschehen hat natürlich Zeugniskraft. Viele glaubten an den Herrn. Ja, die Geschichte der Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel weist eine ganze Reihe von Wundern aus. Gott schenkte seinen Boten die Kraft dazu. Und er bestätigte die Botschaft, die sie sagten. Und wir müssen uns aber immer wieder vergegenwärtigen, es war die besondere Zeit des Anfangs der Gemeinde. In dieser Zeit galten auch besondere Verheißungen. Ich will nur einige davon zitieren. Als der Herr Jesus seine Jünger aussendet, da gab er ihnen Macht, Kranke gesund zu machen, Aussätzige zu reinigen, Tote aufzuerwecken und böse Geister auszutreiben. Und er kündigte auch mitfolgende Zeichen an: Zungenrede, Unempfindlichkeit gegen Gift. Das alles sind Dinge, die aus meiner Sicht damals galten, die ich heute nicht probieren möchte. Ich will auch nichts weiter zu diesen Verheißungen sagen, weil es heute nicht unser Thema ist, aber in der verbleibenden Zeit noch ein wenig über das Wirken der Tabitha nachdenken und ob wir heute etwas von ihr lernen können. Und will mich mit zwei Fragen dem Geschehen nähern. Was tut jemand, der ein treuer Diener sein möchte? Und wenn wir die Antwort aus unserem Text herleiten, dann finden wir, er tut Alltägliches. Er tut Mitmenschliches. Tabitha hatte keine großen Pläne für gute Werke gemacht. Sie tat das, was ihr vor die Hände kam. Und wenn sie sah, dass jemand nichts mehr auf dem Leib hatte, dann half sie. Und sie setzt ihre Fähigkeit für den Herrn ein und linderte Not, und deshalb wurde sie so vermisst. Die zweite Frage ist, wie tut ein treuer Diener seinen Dienst? Die erste Frage war, was tut er? Die zweite Frage, wie tut ein treuer Diener seinen Dienst? Und da möchte ich eine Antwort ableiten aus dem Text: in aller Bescheidenheit, in aller Demut, im Verborgenen. Mit Nähen wird man doch nicht berühmt. Mit Musik vielleicht. Mit allen möglichen Handlungen in der Gemeinde. Aber doch nicht mit Stopfen von Löchern. Es ist ein geringer Dienst der Hilfe an den Ärmsten gewesen. Und wenn wir in diesem Text noch ein bisschen weiterlesen, dann finden wir, dass auch der Petrus, war ja der Apostel damals, ne, nicht bei dem Ältesten der Gemeinde in Joppe eingestiegen und abgestiegen ist und wohnte, sondern bei einem Gerber Simon. Und die Gerber hatten den verachtetsten Beruf damals. Erstmal stank's in ihrer Umgebung bestialisch. Und die Juden haben sie während ihres dauernden Verkehrs, Umgangs mit toten Tieren, gemieden und verachtet. Sie waren ständig kultisch unrein. Dort stieg der Petrus ab. Und wenn wir aus den Fragen, die wir gerade für die Tabitha beantwortet haben, eine weitere Frage ableiten für uns: wie würden wir heute dienen? Dann müssen wir sagen, immer noch in der gleichen Weise. Lasst uns doch mit Alltäglichem beginnen. Lasst uns doch im Verborgenen beginnen. Mit den Dingen, die uns vor die Hände kommen, die Gott in unseren Weg führt. Wir müssen keine Stiftung auflegen und auch kein Hilfswerk gründen. Auch heute fängt der Dienst an anderen ganz klein an. Wie alles andere auch. Der Herr Jesus selber sagt das Beispiel vom Senfkorn. Es geht ganz klein los, und wenn es groß geworden ist, dann wird es ein Baum. Gute Werke beginnen durch die Initiative Einzelner. Sie geschehen durch und für unseren Herrn Jesus Christus. Und den Nutzen hat der Nächste, ein anderer. Die guten Werke eines Christen haben diese doppelte Zielsetzung. Erstens, dem Nächsten zu helfen. Aber zweitens, unseren Herrn Jesus zu ehren, dadurch, dass das geschieht. Das macht uns die Tabitha vor. Und ihre Motivation sollte auch unsere Motivation sein. Ich möchte uns einen Leitvers dazu mitgeben. 2. Korinther 5, Vers 15. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Gestorben und auferweckt worden ist. Paulus zeigt hier den einzigen richtigen Zusammenhang. Zuerst geschah das Werk Jesu. Und die Folge sollen die guten Werke der Christen sein. Er bezahlte für uns, damit wir leben, damit wir ihm leben. Was meint nicht mehr sich selbst leben? Ein Knecht lebt für seinen Herrn. Je größer und lieber ihm sein Herr ist, desto mehr Freude macht ihm der Dienst für ihn. Ich komme zurück zur Frage vom Anfang. Wie werden wir also eine anziehende Gemeinde? Ich denke, indem wir alle, und das ist nur eine Möglichkeit, es gibt ja viele, indem wir alle, jeder mit seinen Möglichkeiten, gute Werke tun an anderen, an Leuten, die ihn nicht kennen und damit der Tabitha nacheifern. Wir wollen Beziehungen zu Menschen aufbauen und ihnen dienen, haben wir gesagt. Jeder für sich, ganz verschieden. Als Dank dafür, dass er so viel für uns getan hat. Die Auswirkungen sollen die Leute spüren, die ihn noch nicht kennen und ihn vielleicht dadurch sogar kennenlernen. Nun, wir werden keinen Schalter umlegen können, als Gemeinde schon gar nicht, um plötzlich anziehende Gemeinde zu sein. Es wird ein Wachstumsprozess nötig sein, eine Entwicklung. Aber wenn wir die kleine Bemühung, die wir aus Liebe zu ihm tun, durchhalten, wenn das wächst, wenn sich immer mehr Geschwister beteiligen und einbringen, dann werden wir mehr und mehr anziehend werden. Darf ich dir zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen stellen? Hörst du, wie Jünger hören? Bist du gehorsam? Tust du, wozu er dich beauftragt? Liebst du den Herrn und willst du ihm treu sein? Lebst du noch dir selbst? Das heißt, für die Befriedigung deiner Bedürfnisse? Oder lebst du dem, der für dich gestorben ist? Würde man dich aus diesem Grund auch vermissen? Oder würde man dein Ableben kaum spüren? Weil nach dir keine Lücke bleibt? Verherrlichst du Gott durch das, was du tust? Da Jesus hat gesagt, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und Paulus ermahnt die Gläubigen, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Dazu helfe uns der Herr.